Willkommen bei Krisenmeisterei, dem Podcast für kompetentes und souveränes Krisenmanagement. Ich bin Thomas Prinz von Krisenmeisterei.at. Hier erfahren Sie, wie Sie auch unter Druck einen klaren Kopf bewahren und Ihr Team sicher durch jede Krise führen. Hallo und herzlich willkommen zur 116. Folge von Krisenmeisterei. Heute geht es um die Verfügbarkeit von Krisenstabsmitarbeitern. Wobei, da muss ich den Bogen gleich etwas weiterspannen. Wenn ich hier von Krisenstabsmitarbeitern, Mitarbeiterinnen spreche, dann meine ich jetzt nicht nur den klassischen großen Krisenstab, wo ich S1 bis S7 habe, wo ich Stabshilfsmitarbeiter, Fachstab und alles Mögliche habe, sondern hier meine ich jegliche Konstellation von Teams, die in einem Unternehmen, in einer Organisation dafür da sind, um im Fall einer Krisensituation, im Fall eines Notfalls die Geschicke der Organisation zu lenken. Und wenn ich von Verfügbarkeit spreche, dann meine ich damit nicht nur die physische Verfügbarkeit, also dass jemand wirklich jetzt hier sofort anwesend ist, sondern ganz massiv auch die mentale Verfügbarkeit, dass jemand in der Lage ist, im Hier und Jetzt sich hineinzuversetzen in die Rolle als Krisenstabsmitarbeiter, als Krisenteammitarbeiterinnen und dafür vor allem auch vorbereitet ist. Nun, klingt eigentlich nicht so schwierig, könnte man meinen, weil wenn ich alles vordefiniere, dann passt ja alles. Dann haben wir in der Realität hier verschiedene Problemkreise. Zum einen nun einmal verlassen sich tatsächlich viele Organisationen oder Unternehmen darauf, dass wenn sie einen Krisenstab definiert haben, der aufgrund der Definition, also deshalb, weil es Türtafeln gibt, weil es Namenslisten gibt, weil irgendwo Pläne in der Schublade liegen, dass allein deshalb dieser Krisenstab, dieses Krisenteam auch tatsächlich existiert und damit natürlich sofort verfügbar ist, wenn ich es brauche. Ist das realistisch? Unter Umständen sehr häufig nicht. Sehr häufig passiert es dann, dass Personen eben nicht verfügbar sind. Dass sie nicht einsatzbereit sind oder einfach gar nicht wissen, was zu tun ist. Und im allerschlimmsten Fall passiert das nicht einmal offensichtlich, sondern im allerschlimmsten Fall wird all das mit Autorität übertüncht. Da werden dann Stellvertreter geschickt, wenn man selber gerade nicht abkömmlich ist. Da werden andere für mangelnde Vorbereitung verantwortlich gemacht, weil man selber ist ja bereit, man ist vorbereitet, man ist da, aber ja, wenn wer anderer da nicht funktioniert hat im Vorfeld, dann kann man ja selber nichts dafür. Oder dass dann auch einfach Rollendefinitionen im Anlassfall erst kritisiert und diskutiert werden. Dass so ein Team da nicht, weiß Gott wie toll, performen kann, das darf nicht wirklich überraschen. Nun, wie kommt's dazu? Natürlich ist jeder Mensch irgendwann einmal nicht erreichbar. Man ist auf Dienstreise. Man hat das Handy wegen einer Besprechung auf lautlos gestellt. Das sind Dinge, die jedem mal passieren können oder auch sogar passieren sollen. Man soll ja auch nicht unbedingt 24/7 immer abrufbereit sein. Aber in einem Notfall, in einer Krise wünscht man sich halt, dass die verantwortlichen Personen sofort verfügbar sind. Nun, da gibt's dann natürlich technische Lösungen, dass trotzdem sofort eine Alarmierung möglich ist. Aber oft liegt es zum Beispiel auch daran, dass die Einteilung sogar unbekannt ist. Also, dass Menschen auf einer Liste stehen, um alarmiert zu werden und selber gar nicht wissen, dass sie heute der Notfallmanager, die Notfallmanagerin wären. Also das ist leider auch etwas, was immer wieder vorkommt. Und die Erfahrung zeigt einfach, wenn ich für eine erfolgs- und zeitkritische Rolle jemanden brauche, es also eine Rolle gibt, wie zum Beispiel den Krisenmanager, den Notfallmanager, wenn ich da jemanden brauche, der sofort da ist, der sofort einsatzbereit ist, dann reicht es in der Regel nicht, eine Person dafür vorzuhalten, eine Person entsprechend auszubilden. Dann brauche ich in der Regel mehrere Personen, die sich dann die Einsatzbereitschaft aufteilen, damit im Fall des Falles wirklich wenigstens eine Person auch wirklich da ist. Ja, zur mangelnden Einsatzbereitschaft. Wie kommt es dazu? Nun, neben der rein physischen, das haben wir schon besprochen, dass jemand gar nicht weiß, dass sie oder er einsatzbereit sein sollte oder einfach derzeit nicht verfügbar ist, kommt es halt oft auch dazu, dass zwar Konzepte vorhanden sind, also es gibt einen Plan, in dem drinnen steht, das ist unser Krisenplan und der Herr so und so, die Frau so und so sind Teil des Krisenstabs, dass das aber gar nicht gelebt wird. Das heißt, die Personen sind vielleicht einmal informiert worden, dass sie im Krisenstab wären, wenn es soweit ist. Ja, aber Papier ist geduldig und wenn es dann keine Zeit für Vorbereitungen, für Trainings, für Übungen gibt, ja, dann steckt da nicht viel mehr als das Türtafel dahinter. Das heißt, es passiert dann mitunter, dass im tatsächlichen Notfall, im tatsächlichen Krisenfall Zuständigkeiten erst gesucht und geklärt werden müssen. Das darf natürlich nicht sein. Es braucht natürlich klare, ja, Einsatzstichworte. In welchen Situationen wird der Stab, wird das Krisenteam alarmiert? Klare Zuständigkeiten müssen im Vorfeld definiert, geklärt und gelebt werden. Weil ansonsten existieren all diese Rollen nur auf dem Papier. Und ja, es ist oft so, wenn das auf dem Papier steht und wenn es im Krisenplan irgendwo definiert und niedergeschrieben ist, dann sind alle beruhigt, weil wir haben vorgesorgt. Ja, ein derartiger Krisenplan, ich vergleiche das immer wieder mit einem Wettschein, kostet viel Geld, kann viel bringen, tut es in der Regel aber nicht. Denn dann sind die Rollen nur definiert, aber weder verstanden noch womöglich akzeptiert. Das heißt, es fehlt die Klarheit, es fehlt die Übung und damit die in Wirklichkeit die Erfolgsaussicht. Was sind also die drei häufigsten Trugschlüsse, die passieren in der Vorbereitung, hätte ich fast gesagt, in Unternehmen, Organisationen, die der Meinung sind, wir brauchen einen Krisenstab, wir brauchen ein Krisenmanagement-Team. Und der erste ist der, ja, wir haben ja jemanden, haben da ja jemanden, der festgeschrieben ist, oder wir haben jemanden, der sehr viel Erfahrung zum Beispiel bei einer Einsatzorganisation hat. Nun, erste Herausforderung, ist diese Person dann auch wirklich verfügbar? Kennt diese Person die Rolle, die Aufgaben, die Kompetenzen, die er oder sie in der Krisensituation dann wirklich wahrnehmen sollte? Ist die Person entsprechend trainiert? Noch etwas. Nur weil jemand zum Beispiel S2, also eine bestimmte Stabsposition, bei der lokalen Feuerwehr ist, heißt das nicht, dass diese Person der perfekte Mitarbeiter, leitende Mitarbeiter im Krisenstab eines bestimmten Unternehmens sein muss. Ja, außer dieses Unternehmen ist gleich aufgebaut und wird gleich trainiert, wie zum Beispiel der Krisenstab der Feuerwehr. Jemand, der Erfahrung in einer Einsatzorganisation gesammelt hat, ist sicher ein ganz wertvolles Asset für die Vorbereitung in einer Organisation, in einem Unternehmen. Aber man darf nicht vergessen, erstens, diese Person ist trainiert und vorbereitet im Kontext der Einsatzorganisation. Der Kontext in meinem Unternehmen ist vielleicht ein ganz anderer. Hier braucht es zusätzlich Training, zusätzlich Überlegungen, um das Know-how aus der Einsatzorganisation in die eigene Organisation zu transferieren. Was man auch nicht vergessen darf, Mitarbeiter, die in Einsatzorganisationen entsprechende Positionen innehaben, werden vielleicht im Ernstfall auch in der Einsatzorganisation gebraucht. Das heißt, ich habe dann womöglich Mitarbeiter in meinem Krisenteam, die hochkompetent sind, hochtrainiert sind, nur einfach nicht da sind. Also da muss man auch sehr aufpassen. Der nächste Trugschluss, der oft passiert, ist eigentlich Selbstbetrug. Wir haben das ja schon geübt. Großartig. Ja, das ist gut, das ist wichtig. Aber wann war die letzte Übung? Vor 3 Jahren? Vor 4 Jahren? Vor 5 Jahren? Dann sprechen wir ja nicht von Routine, sondern von Geschichte. Und das passiert leider oft. Man ist so froh, wenn man eine Übung überlebt hat. und das mit sehr viel Aufwand gemacht hat. Ob man daraus gelernt hat, ist die eine Sache, und die andere Sache, man klopft sich auf die Schulter und sagt, ja, wir haben das geübt, wir wissen, wir können das fertig, aus, Ende. Okay, wenn das wirklich alles gut gelaufen ist, dann heißt das, ja, damals zu dem Zeitpunkt hat man es gekonnt, aber 3 Jahre später haben sich Personen verändert, hat sich die Organisation verändert, hat sich die Umwelt verändert, hat sich das Umfeld meiner Organisation, meines Unternehmens verändert. Das heißt, ganz, ganz essentiell bei Übungen ist auch das regelmäßig üben. Ja, und wenn wir schon bei Selbstbetrug sind, Nummer 3 der häufigsten Rückschlüsse ist, ja, wir sind ja flexibel. Wir können ja flexibel reagieren auf unser Umfeld, auf unsere Umwelt. Flexibilität ist schon großartig. Aber Flexibilität ohne Struktur wird rasch zum Chaos. Ich vergleiche das sehr gern mit der Musik. Wenn ich zum Beispiel eine Gruppe von Jazz-Solisten hernehme, da ist ein super Schlagzeuger, Gitarrist, Pianist, Bassspieler, und die können alle ihre Instrumente und die beherrschen sowas wie Standards. Also die können ein gewisses Set an Liedern, die kennen sie, die können sie. Und die haben noch nie zusammengespielt. Jetzt kommen sie zusammen und einigen sich auf, ja, wir spielen jetzt zum Beispiel Take the A-Train und wir spielen es in der und der Tonart mit dem und der Geschwindigkeit und dann geht's los. Die haben noch nie miteinander gespielt, aber sie können ihr Instrument perfekt. Sie üben das tagtäglich. Sie kennen diese Standards. Und aufgrund dessen, aufgrund dieses Könnens, aufgrund dieser Übung, können sie so flexibel sein, dass sie im Moment etwas Großartiges schaffen. Und das muss auch das Vorbild für Krisenmanager und Krisenstabsmitarbeiter sein. Das heißt, was sind jetzt meine Anforderungen an ein funktionierendes Krisenmanagement, sei es ein Stab, sei es ein Krisenmanagement-Team, sei es der Krisenmanager vielleicht mit Assistenz, wie auch immer diese Konstellation konkret ausschaut. Aber es beginnt zuallererst einmal mit Klarheit und Verantwortung. Das heißt, ich muss einmal ganz klar wissen, was sind meine eigenen Aufgaben, was sind meine Kompetenzen. Und das muss ich verinnerlicht haben. Ja? Ich brauche unbedingt ein sehr hohes Verantwortungsgefühl. Das ist auch mitunter eine Herausforderung, denn Verantwortungsgefühl entsteht nicht dadurch, dass ich am Papier niederschreibe, in der Stellenbeschreibung, ist verantwortlich für. Verantwortungsgefühl entsteht nur über Erfahrung, über gelebte Erfahrung. Darüber, dass ich etwas verantworten darf, dass ich etwas verantworten muss und dass ich erlebe, welche Auswirkungen das hat. Das nächste ist die Verfügbarkeit. Ja, zur Verfügbarkeit habe ich schon einiges gesagt und an der Stelle noch einmal, ich brauche ausreichend Personal, ich brauche ausreichend trainiertes Personal und damit meine ich jetzt nicht, dass ich immer diesen Riesenstab brauche, das ist meistens gar nicht notwendig. Unter Umständen reicht für ein Unternehmen, dass ich Krisenmanager plus Assistent habe. Wunderbar, aber dann, wenn ich dann eine einzige Person habe, die das machen kann, das ist zu wenig. Da ist die Chance oder die Gefahr zu groß, dass die Person dann doch nicht verfügbar ist. Und von all diesen Menschen, ob das jetzt 3, 4, 5, 10 sind, brauche ich dann auch deren mentale Bereitschaft für Entscheidungen. Einerseits, dass sie wissen, dass sie entscheiden müssen und entscheiden dürfen, dass sie aber auch mental darauf eingestellt sind, Entscheidungen mit durchaus weitreichenden Folgen auch wirklich zu treffen in einer Notfall- oder Krisensituation. Ja, letztendlich, ich habe schon die Musik als Beispiel angesprochen, muss so ein Krisenteam, so ein Krisenstab wie ein Orchester zusammenwirken. Ja, jeder kennt sein Instrument, soll heißen seine Rollen, seine Aufgaben, seine vorbereiteten Materialien. Jeder kennt den Einsatz, das heißt, wann muss ich dazu beitragen, eine Entscheidung zu treffen? Was sind meine Aufgaben? Welche Puzzlesteine zur allgemeinen Lage, zum allgemeinen Situationsverständnis muss ich beitragen. Und dabei achtet aber jeder auch auf den Dirigenten, wann der Einsatz dann wirklich stattfindet. So wie in einem Stab, wo ich einen Leiter der Stabsarbeit habe oder einen Krisenmanager, dass das auch beachtet wird, dass hier das Zusammenspiel koordiniert stattfindet. Ja, und da muss man jetzt auch schon in der Vorbereitung einhaken. Denn all das entsteht nicht in dem Moment, wo die Krise ausbricht. Das heißt, diese Bereitschaft für einen Krisenstab zur Verfügung zu stehen, das ist schon eine wichtige Führungsaufgabe an sich. Das heißt, wir brauchen entsprechende Strukturen, wir brauchen entsprechende Abläufe und last not least, die Menschen, die in einem Krisenstab zusammenarbeiten, müssen auch zwischenmenschlich miteinander arbeiten können. Das müssen nicht die besten Freunde sein, um Gottes Willen, aber es braucht eine menschliche Basis, wie man hier miteinander umgeht. Denn letztendlich müssen diese Systeme, sei es jetzt ein Krisenstab, ein Krisenteam, wie auch immer das ausgebildet ist, auch dann funktionieren, wenn niemand mehr in Ruhe nachdenken kann. Wenn der Stress so hoch ist, dass unser kognitives System durch das limbische System stark beeinträchtigt wird, wenn die Emotionen unter Umständen so hoch sind, dass man im Moment sagt, ich kann jetzt gar keinen ruhigen Gedanken fassen. Auch dann muss das so jetzt funktionieren, dass ich in der Lage bin, runterzukommen, mich zu fokussieren und dass das Zusammenspiel des Stabs den Stress nicht noch erhöht, wenn man plötzlich in einer unbekannten Umgebung ist, mit unbekannten Rollen, mit unbekannten Menschen, na, da wird der Stress nur noch viel größer. Sondern wo man als Team zusammenkommt und sagt, so, gemeinsam können wir uns aufeinander verlassen. Wir haben gelernt im Vorfeld, dass wir uns aufeinander verlassen können und dass wir gemeinsam die Herausforderungen schaffen können. Und dafür braucht es eben die Vorbereitung. Und konkrete Maßnahmen, die sie auch braucht und die ich dringend empfehle, sind hier auch zum Beispiel eine regelmäßige Überprüfung der Verfügbarkeit. Weil nur, wie gesagt, dass das einmal niedergeschrieben wurde und einmal geübt wurde, das heißt nicht, dass das auf ewig dann so passt. Was ich hier absolut empfehle, sind kurze, realistische Alarmierungsübungen. Das heißt, wir üben jetzt nicht eine riesige Krise von A bis Z, die über 3 Tage läuft. Nein, wir üben, dass jetzt etwas passiert ist, das disruptive Event ist eingetreten und wir üben jetzt das Hochfahren des Krisenstabs bis zu dem Zeitpunkt, wo zum Beispiel die erste Lagebesprechung erfolgreich absolviert wurde. Das hat einen durchaus überschaubaren Aufwand. Das braucht jetzt nicht so lange in der Umsetzung, denn hier üben wir vor allem das Hineinsteigen in die Rolle. Und dieses Hineinsteigen ist eine Riesenherausforderung. Das wird häufig unterschätzt, dass ich den Alltag hinter mir lasse und sage, so, meine Alltagsaufgabe ist das und das und das. Das lasse ich jetzt beiseite. Jetzt ist meine Hauptaufgabe, Mitglied in einem Team zur Bewältigung des Notfalls, zur Bewältigung der Krise zu sein. Und auf das fokussiere ich mich. Und genau das, wenn ich genau das regelmäßig übe, dann ist die Verfügbarkeit der Mitarbeiter eine wesentlich höhere. Vielleicht nicht unbedingt die Verfügbarkeit hinsichtlich, wie oft sind sie im Unternehmen. Aber die Verfügbarkeit in der Hinsicht, wie schnell sind sie operativ? Wie schnell ist dieser Krisenstab auf einem Niveau, das wirklich positiv und effektiv auf die Krisensituation eingewirkt werden kann? Außerdem helfen solche Alarmierungsübungen auch realistisch zu bleiben. Wer kommt wirklich? Wer ist wirklich erreichbar? Wie viele Mitarbeiter meines Stabs, meines Teams habe ich im Regelfall innerhalb welcher Zeit wirklich vorhanden? Was muss ich noch vorbereiten? Also ganz wichtig, ich habe schon gesagt, ich kann es nur wiederholen, muss es wiederholen. Alle Rollen müssen verstanden werden. Was bedeutet das? Sie müssen auch akzeptiert werden. Das heißt, jemand, der eine Rolle in einem Krisenstab hat, muss nicht nur sagen, ja, ich weiß eh, was diese Rolle zu tun hat. Sie oder er muss auch sagen, okay, das ist meine höchstpersönliche Aufgabe, meine höchstpersönliche Verantwortung. Dafür stehe ich gerade, dafür stehe ich ein. Und das hat letztendlich auch Auswirkungen auf den Alltag dieser Personen. Denn vorbereitet bin ich nicht durch Knopfdruck, vorbereitet bin ich dadurch, dass ich auch im Alltag immer wieder Fokus auf diese Krisenrolle lege, dass ich mental mich immer wieder darauf einlasse, okay, es könnte jetzt ein Moment dazu kommen, dass ich diese Aufgabe übernehmen muss. Und das bedeutet, ich brauche dafür natürlich auch zeitliche Ressourcen. Denn dieses Übernehmen von Verantwortung in einer Krisensituation ist oder muss letztendlich ein zentrales Führungsthema auch im Alltag sein. Voraussetzung aber dafür, dass das gelebt werden kann, ist letztendlich psychologische Sicherheit. Dass die Menschen in der Organisation bereit sind, auch unangenehme Themen anzusprechen und eben auch in einer unangenehmen Situation, ein Notfall, eine Krisensituation ist immer eine unangenehme Situation, da aufzustehen, ihre Meinung zu sagen und sich einzubringen, ohne genau zu wissen, wie alles fertig ausgearbeitet sein kann. Das wissen wir zu Beginn einer Krise häufig nicht. Wir wissen noch nicht, wo alles genau hinführen wird. Aber wir haben hoffentlich sehr viele Ideen, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen können. Wir haben hoffentlich sehr viele Pläne, Vorbereitungen, die es gilt jetzt zu adaptieren. Und damit das gut funktioniert, brauchen die Mitarbeiter nicht nur, aber auch gerade in dem Krisenstab psychologische Sicherheit. Ja, in der Praxis sehe ich immer wieder, dass die fehlt. Dass dann Mitarbeiter im Stab sitzen und nochmal schnell nachschauen, okay, was ist jetzt wirklich meine Aufgabe? Was muss ich jetzt einbringen? Und wenn ich dann feststelle, ja, da habe ich jetzt eine Idee, das gehört aber nicht in mein Thema, dann halte ich den Mund, weil sonst wäre ich nur niedergemacht. Solche Dinge passieren leider in der Praxis sehr häufig. Dann werden Krisen ausgesessen oder man versucht es eher auszusitzen. Ob das funktioniert oder nicht, ist dann eher Glücksspiel. Das heißt, ich brauche psychologische Sicherheit, ich brauche meine Strukturen, die muss ich aufbauen, testen und üben. Aber noch einmal, das Aufbauen von Strukturen alleine, das erlebe ich immer wieder, dass das geglaubt wird, damit habe ich einmal das Wichtigste erledigt. Das alleine hilft nicht. Es gibt so einen wichtigen Grundsatz, den ich vor vielen Jahren einmal gehört habe und der sich für mich immer wieder bewahrheitet hat. Und der ist Structure follows Content. Strukturen sind gut, sind wichtig, sind notwendig, aber sie helfen nur, wenn sie auch wirklich auf den Content, auf den jeweiligen Inhalt, auf den Zusammenhang, auf den Kontext abgestimmt sind. Nur dann macht die Struktur Sinn. Also es darf nicht so sein, dass ich einfach eine Struktur schaffe, dann Menschen in die Organigramme, Namen in die Organigramme hineinschreibe und mir dann denke, ja, damit habe ich meinen Krisenstab. Das funktioniert einfach nicht. Denn letztendlich macht der Human Factor den Unterschied. Es sind die Menschen, die die Rollen leben und die Aufgaben wahrnehmen. Es ist nicht das Papier, auf dem es geschrieben steht. Das heißt, diese Zusammenarbeit muss auch wirklich gewollt sein, damit dann auch wirklich im Krisenstab jemand da ist, der die Arbeit macht. Und diese Zusammenarbeit muss gewollt sein von den handelnden Personen selber, von ihren Vorgesetzten und vor allem auch vom Top-Management. Und zwar nicht nur im Sinne einer Verordnung, sondern auch im Sinne eines Vorlebens. Das Top-Management muss als Role Model zur Verfügung stehen. Und letztendlich muss Kommunikation gekonnt sein. Und zwar Kommunikation unter Stress, Kommunikation unter Unsicherheit. Das ist weit mehr als Alltagsgeplauder. In meinen Crew Resource Management Trainings arbeite ich immer ganz massiv darauf hin, das auch klar zu machen, das erlebbar zu machen. Da gibt's dann immer ganz viele Aha-Erlebnisse, denn natürlich ist jeder überzeugt, kommunizieren zu können. Man macht es ja im Alltag. Aber in einer Krisensituation läuft es dann mitunter doch etwas anders. Und dafür muss ich meinen Fokus und meine Wahrnehmung schon im Alltag schärfen. Nicht erst dann, wenn es so weit ist. Denn wenn es so weit ist, ist es zu spät, mit Vorbereitung zu beginnen. Das war's für heute aus der Krisenmeisterei. Ich bin Thomas Prinz und Wenn Sie eines aus dieser Folge mitnehmen, dann das. Pläne sind wichtig, aber der Faktor Mensch macht dann den Unterschied zwischen Erfolg oder Misserfolg. Wollen Sie sicherstellen, dass Ihr Team auch unter maximalem Druck handlungsfähig bleibt? Dann warten Sie nicht auf die Krise. Lassen Sie uns sprechen. Buchen Sie Ihr persönliches Strategiegespräch direkt über www.krisenmeistere.at. Und damit Sie auch den nächsten Impuls für Ihre Krisenfähigkeit nicht verpassen, klicken Sie jetzt in Ihrer App auf Abonnieren oder Folgen. Und denken Sie daran, der beste Zeitpunkt für Vorbereitung ist immer heute. Warten Sie nicht, bis es zu spät ist. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.